Danke, Jesus. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt kommst und ihm genau das in sein Herz gibst, was du willst, dass er sagen soll und wir hören sollen. Dazu segne ich dich. In Jesu Namen. Amen.
Ja, supernatural. Wir haben also einen hoffentlich übernatürlichen Gott. Heute ist leider keine Zeit für eine lange Einleitung, deswegen würde ich gegebenenfalls gleich mal starten. Wir haben einen Gott, der übernatürlich denkt. Im 1. Mose 13, 14 steht, da sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, bla bla bla. Denn all das Land, was du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und etwas später lesen wir, da glaube ich lag so eine Zeit von 13 Jahren dazwischen, und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarah nennen, Sarai, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Und ich habe es heute früh um 6 nochmal nachgezählt, ich hoffe es war richtig, aber Abraham sollte so 100 gewesen sein und Sarah 90 Jahre jung. Also ich denke, wenn das kein übernatürlicher Gedanke ist, dann berichtigt mich bitte. Und damit ihr nicht denkt, das war nur im Alten Testament so, der Jesus hat gepredigt und als er dann sich entfernt hat, sind sie mit dem Boot nochmal rausgefahren und er sagte zu dem Petrus, der damals noch Simon hieß, fahre hinaus, wo es tief ist, werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und jeder, der vielleicht schon mal im Süden oder irgendwann mehr Urlaub gemacht hat, dem mag es vielleicht aufgefallen sein, die Fischer fahren meistens abends raus und sind früh wieder im Hafen. Ja, also das heißt, tagsüber stehen die Boote im Hafen und nachts sind sie draußen. Und das war so um die Mittagszeit, als er das gesagt hat. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Gott wirkt übernatürlich. Sieh, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt umhergehen und 6 Tage lang, das 6 Tage lang, und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Laute her und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man das Hören bläst und ihr den Schall der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer einfallen. Also, wenn gegebenenfalls damals jemand einen Kreuzzug geplant hat oder sich was ausgedacht hat, dann denke ich, vielleicht war nicht die erste Option, die Instrumente zu prüfen, sondern vielleicht erstmal zu gucken, ob sich wenigstens das Schwert aus der Scheide ziehen lässt. Aber wir sehen hier, dass es irgendwie anders funktioniert hat. Nämlich, die haben gar nichts von dem gemacht, sondern sie sind mit ihrer Blaskapelle um die Stadtmauern von Jericho gezogen und am 7. Tag hat Gott das Ding zum Einsturz gebracht. Im Neuen Testament wieder, ne, also ich denke, da machen wir einfach mal ein Neues Testament. Jesus, Wasser, Wein, Kranke heilen, Tote aufwecken, kennen wir alles, brauchen wir nicht nochmal wieder zu kauen. Aber vielleicht nochmal eine interessante Sache, dass das nicht nur Jesus gemacht hat, sondern eben auch der Petrus. Und da gab's in Joppe, da war eine Jüngerin, die hieß Tabitha. Und dann ist sie halt mal krank geworden und aus der Krankheit heraus war die Krankheit war so schlimm, dass sie gestorben ist. Und dann gibt's so ein ganzes Stück und ist da Petrus hin und dann hat er dort erstmal dem Raum geleert. Und dann liest man, dass da Petrus sich hinkniete, betete, wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Würde ich sagen, könnte man als ein übernatürliches Wirken Gottes bezeichnen. Ich denke, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht weiter zu debattieren. Gott sagt gleich, macht gleich mal, wenn wir das Buch aufschlagen, gleich am Anfang klar, wer er ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also ich denke, da brauchen wir nicht weiterreden, würde ich auch als übernatürlich einstufen an der Stelle. Gott ist definitiv übernatürlich. Okay, also ich denke, da brauchen wir keine weiteren Belege aus dem Wort Gottes herauszusuchen. Fassen wir zusammen, wir haben einen Gott, der übernatürlich denkt, wir haben einen Gott, der übernatürlich wirkt und wir haben einen Gott, der übernatürlich ist. Und wenn wir im ersten Mose noch ein paar Zeilen weiter lesen, dann lesen wir, dass Gott sich überlegt hat, komm, lasst uns Menschenkinder machen nach unserem Bild. Wenn also Gott sich überlegt hat, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind, wenn Gott übernatürlich denkt, übernatürlich wirkt, übernatürlich ist, was sollte die Konsequenz sein, die man daraus zieht? Ruft mal was rein, was fällt euch schlagartig ein? Yay, Spitze, übernatürlich, toll, 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 toll. Ich bin begeistert, wie ihr mitmacht. Also, wie erleben wir die Übernatürlichkeit? Was muss ich als allererstes machen? Ich muss hören. In Markus 4, 23 lesen wir, wer Ohren hat, der höre. Wer noch etwas Bibelwanderer ist, der weiß, was dann kommt. Ne, der Samen, guten Boden, schlechten Boden, etc. pp. Okay? Also das heißt, ich muss erst mal hören. Was ist meine erste Anlaufstelle? Das Wort Gottes. Ich lese nach. Aha, das gibt's alles. Gegebenenfalls besuche ich hin und wieder den Gottesdienst. Dann sehe ich jemand hier vorne, der ein Zeugnis gibt. Mensch, Spitze, gab's nicht nur damals, gibt's auch heute. Ich muss machen. Was lesen wir? Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glaube und doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht, geht in Frieden, wärmt und stirbt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Okay, also ich muss irgendwas machen. Ich brauche hin und wieder Geduld. Im Johannes 5 lesen wir, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem, bei dem Schafter ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethsaida. Dort sind 5 Hallen. Und da lag einer, ne? 38 Jahre lang war der krank. Okay? Und Jesus kommt hin und da sieht er den Kranken, fragt natürlich erstmal, willst du gesund werden? Das lässt sich doch so ein leichter Sarkasmus dort ausmachen. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Und wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett, geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Also, ich muss hören. Ich muss machen. Machen ist gleich Glaube, okay? Und ich brauche etwas Geduld. Wer jetzt gegebenenfalls sofort einwendet und sagt, hey, das kann doch alles nicht sein, warum müssen wir mal alles machen? Ich habe es nicht ausgedacht, ich bin nur der Bote, es steht im Wort Gottes, okay? Also das heißt, richtet euer Klagen an den, der es geschrieben hat. Ich war es nicht. Aber es steht nun mal so drin, ne? Deshalb habe ich die Bibelstellen rausgesucht, damit am Ende keiner sagen kann, das hast du dir ausgedacht. Nein, es ist so, es steht so geschrieben, wir müssen in irgendeiner Form in Aktion treten, um die Übernatürlichkeit Gottes zu aktivieren. Vielleicht hat der geübte Zuhörer festgestellt, ja, pass mal auf, am Anfang, da gab es noch den Abraham. Aber auch da lesen wir, ich habe es hier drüben draufstehen, 1. Mose, die Bibelstelle reiche ich nach. Und als Abraham das hörte, was Gott ihm sagte, glaubte er ihm. Und dann sagt Gott, und es wirkte ihm zur Gerechtigkeit. Okay, also auch da gab es eine Interaktion bei Abraham. Obwohl Gott auch bei ihm immer gesagt hat, das und das und das und das wird in Existenz kommen, okay? Kann ich es verhauen? Das ist ja vielleicht die nächste Frage, die man sich gegebenenfalls stellt. Ja, wir können es verhauen. Wie können wir es verhauen? Ich versuche mal da 1, 2 Beispiele herauszuarbeiten. Wenn ich höre, aber nicht wenigstens die Option in Betracht ziehe, dass es stimmen könnte. Okay? Also, ich lese das im Wort Gottes und die Jericho, die Mauern sind eingefallen und das ist passiert und okay, und ich höre hier vorne, dass der Ruben jemanden die Hand aufs Knie gelegt hat und da hat gebetet. Okay? Und ich aber davon ausgehe und sage, nein, das wird nicht passieren. Dann gebe ich dir jetzt hier gleich verbal und reiche es dir schriftlich nach, du wirst es nicht erleben. Wenn ich die Möglichkeit erwäge, dass es funktionieren könnte, aber nichts mache. Auch doof, okay? Also, ich sitze hier drin, höre zu, Mensch, Spitze, alles klar, cool, das geht, spitzenmäßig. Aber es fehlt der nächste Schritt. Alles klar, ich werde es nicht erleben, wenn ich nicht den nächsten Schritt gehe und es auch mache. Wenn ich die Möglichkeit erwäge, dass es funktionieren könnte, es mache, aber dann wiederum leider zu zeitig abbreche. Schauen wir noch mal ganz kurz zurück. Ich denke, dass der Kranke dort an dem Teich, ich gehe mal wirklich, es ist eine Ausnahme. Ich denke nicht, dass wir immer 37 Jahre warten müssen auf alle Dinge. Aber es kann hin und wieder sein, dass es wir an gewissen Stellen eine Überbrückungsgeduld benötigen. Und ich würde es mal so rum sagen, vielleicht, wenn man sich mal so die Zeit anschaut, wie lange es dauert, wenn ich den Kartoffel in die Furche lege und bis die erste Spitze sich nach oben durch die Erde bohrt. Ich denke mal, so lange müssen wir schon alle irgendwo aushalten, bis wir die ersten Sachen sehen. Und dann das nochmal ein Beispiel, ein Beispiel zur Ungeduld. Denke ich, die Geschichte kennt auch jeder. Saul, Kampf gegen Philister, altes Spiel, Philister kam, Israel gekämpft und, ne? Und jedenfalls bereitet sich der damalige König Saul auf die Schlacht vor und der Samuel sagt, pass auf, so und so, du wartest mal, an dem mit der Zeit werde ich wieder zurückkommen und dann machen wir zusammen das Brandopfer, opfern wir zusammen und dann ziehen wir in den Krieg gegen die Philister, okay? Und dann lesen wir, dass der Saul, da wartete er 7 Tage bis zur Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk. Heißt, das Kriegsvolk hat gewartet, geguckt, also komm, ist es durch, wir gehen nach Hause. Ne? Und das Volk verließ ihn. Da sprach Saul, wenn die jetzt alle abhauen, dann funktioniert das nicht, ich muss jetzt sofort reagieren, ich mach's selber. Ne? Bringt mir das Brandopfer und den Zankopfer her, und er brachte das Brandopfer da. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Und da läuft er Saul ihm entgegen und sagt, oh, ich sah, dass das Volk sich zerstreut und mich verließ und du kamst nicht zu der bestimmten Zeit, während doch die Philister schon in Michmas sich versammelt hätten. Also der Feind stand vor den Toren. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und dann sagt ihm der Samuel, dass das eine doofe Idee war. Ne? Er hätte warten sollen, denn Gott wollte sich an diesem Tag verherrlichen. Also, das heißt, was sehen wir? Gott hat einen Plan, Gott hat alles vorbereitet. Wer hat's versaut? Der, um den es eigentlich ging. Okay? Also, das heißt, es ist möglich, wir können es versauen, wir können dafür sorgen, dass die Pläne Gottes nicht in Existenz kommen. Das will ich da damit zum Ausdruck bringen. Ich glaube nicht, dass es der Plan Gottes war, den Saul dort auflaufen zu lassen, sondern es hat halt einfach nicht funktionieren sollen, ne, an dem Tag. Okay? So. Ist natürlich doof, werden denken, Mist, klappt nicht, was soll ich machen? Aber, hey, sei entspannt, Gott kennt dich und er ist für dich. Ja? Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an der Gnade. Die Güte des Herrn, sie hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist für jeden Morgen neu. Seine Gnade ist für jeden Morgen neu da, okay? Wenn du es gestern versaut hast, hey, komm, es ist nicht schlimm. Nächster Tag, neuer Tag, neues Glück. Alles klar? Wir starten nochmal. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Halleluja. Das heißt, hast du es gestern versaut? Ist nicht schlimm, weil Gott sagt, ich bin langsam zum Korn und schnell zur Gnade. Und du kannst morgen wieder neu mit mir starten. Dann überlegen wir uns, womit fängt's an? Okay, also was haben wir jetzt gehört? Jericho, gut, ist schon vorbei, brauche ich nicht mehr einnehmen. Was hatten wir noch? Es sind nicht alle 90 oder 100 Jahre alt, die noch keine Kinder haben. Und was war noch mit dabei? Genau, Saul, in den Krieg ziehen wir auch nicht. Tote auferwecken ist vielleicht auch ein schlechter Start. Versuche es mal ganz praktisch zu machen. Es geht los mit den kleinen Dingen. Da habe ich vielleicht, fällt mir sofort ein kleines Beispiel ein. Wir hatten vor 2 Wochen, hat bei uns einer in der AV ein etwas größeres Projekt vorbereitet und während der Assemblierung des Projektes wurde festgestellt, dass ein kleines Element so nicht funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das hätte eigentlich schlussendlich dazu geführt, dass das ganze Projekt scheitert. Alex, komm vor ins Büro, was machen wir? Komm, Alex, wir beten. Und dann haben wir gebeten, haben wir den Herrn angerufen und gesagt, Herr, wir danken dir und etc. pp. Ne? Das sagen wir so, wie wir das, so wie geschrieben steht, wie man eben beten soll. Und 2 Stunden später hat Gott einen guten Gedanke geschenkt, wie wir die Lösung trotzdem hervorbringen konnten. Wir hatten im letzten Jahr, das Beispiel habe ich zum Hauskreis erzählt, hatten wir einen Kunden, der hat Ware bei uns gekauft. Wir haben den Kunden die Ware geliefert nach Italien und dann hat er angerufen und hat gesagt, hey, die 13 Server, die ihr geliefert habt, sind alle kaputt. Wir haben nochmal nachgeguckt, nee, stimmt nicht, die waren nicht kaputt, die haben funktioniert. Ja, stimmt, ehrlich, ja, okay, aufs Protokoll geschaut. Doch, ist alles kaputt. hat ja zur Konsequenz gehabt, dass wir ein bisschen Kohle verloren hätten und die Ware, als kaputt wieder zurückgekommen ist. Wir haben angefangen, wir haben für den Kunden gebetet, wir haben ihn gesegnet, wir haben nicht gesagt, du blöder Kunde, Mann, bist du doof. Nee, wir haben gesagt, hey, komm, wir segnen den Kunde. Vater, lass ihm all seine Werke gelingen. Wir segnen ihn und Vater, wir bitten dich, dass du uns Recht verschaffst. Herr, verschaff du uns Recht vor unseren Feinden. Ja, okay? Und nach 2 Wochen das Hin und Her und das es wird auf keinen Fall hier eine Lösung geben, ruft der Kunde an und sagt, hey, pass auf, ihr habt recht. Paha, es war unsere Schuld. Wir haben es kaputt gemacht. Alles klar? Und das sind nur 1, 2, 3 kleine Beispiele, wie Gott erwartet, dass wir ihm begegnen und wie er sich darauf freut und möchte und will, dass Übernatürlichkeit in unserem Leben Gestalt gewinnt und dass er übernatürlich in unser Leben wirken kann. Ja, er sitzt nicht oben an seiner Playstation und dann kommt wieder das Genöle, Herr, wir schaffen es nicht. Und dann sagt er, oh Mann, jetzt muss ich wieder das Controller weglegen und dann muss ich mit dem Finger schnippen, damit mir das Wunder passiert und ihr wieder selber in Gang kommt. Nein, es ist nicht so. Gott möchte übernatürlich in einem jeden unserer Leben wirken, denn er hat uns ja bereits schon über den Weg der Übernatürlichkeit errettet. Okay, das zeigt, wie Gott geplant hat, dass wir mit ihm unseren Tagesablauf leben. Dazu gehört natürlich nicht, ich werde wahrscheinlich immer noch natürlich frühstücken und das Frühstück dann irgendwann auf die Toilette bringen. Aber all die Dinge, die uns in unserem Leben belasten, sollen wir nicht so lange kämpfen und arbeiten und krampfen, bis wir verzweifelt und ausgelaucht da niederbrechen und Gott in seiner großen Gnade herunterreichen muss, uns wieder aufhelft und wir das dann als ein Wunder verkaufen? Nein, es beginnt viel früher. Ich beginne. Ich komme an den Punkt, komme nicht weiter. Ich rufe Gott an, ich bete, so wie man es nachlesen kann, wie man das halt machen soll. Und dann erleben wir die Wunderkraft Gottes. Okay? Und das ist das, was Gott für den jeden Tag für uns geplant hat. Amen. Vielen Dank.
So wie der Christian lebt, so predigt der Christian. Danke, vielen lieben Dank. Christian, bleib mal hier bei mir. Es ist einfach schön. Welchen Punkt wollen wir denn rausnehmen, für den wir jetzt speziell beten? Was meinst du, ist das Wichtigste?
Das Wichtigste, glaube ich, dass wir beginnen mit kleinen Dingen, wo wir Gott das Vertrauen zusprechen, dass er seinen großen Arm in unserem Leben bewegen möchte. Vielleicht hast du so eine ganz, ganz große Sache, die würde ich gegebenenfalls erstmal nicht anvisieren, sondern ich würde mich auf irgendwas Kleineres konzentrieren. Das heißt, wo man sagt, okay, das kriege ich hin. Also mal so eine 1,5, 2 Wochen Geduld bekomme ich hin. Ich bekomme es hin, dir in einer gewissen Art und Weise für was auch immer Vertrauen, das Vertrauen auszusprechen. Also das heißt, ich denke, jeder von uns, alle, wie wir hier sitzen, wir haben alle irgendeinen Punkt irgendwo im Leben, irgendeinen Hinkelstein, der mal in unser Grundstück geworfen würde, den wir immer mal wieder angucken und sagen, das ist doof, dass da hier ist. Und Gott möchte übernatürlich in deinem Leben wirken. Gott möchte, dass du seine Übernatürlichkeit kennenlernst. Deswegen würde ich sagen, suchen wir mal vielleicht noch irgendein Lied raus mit irgendwas mit Übernatürlichkeit und dann würde ich sagen, so in dem Rahmen, wie das vorhin die Sabine gemacht hat.
Halt. Okay. Wir werden uns schon einig. So, wer bleib schön hier bei mir. Also. Wer kann dem zustimmen, dass es da vielleicht eine kleine Sache in deinem Leben gibt, die bearbeitet werden müsste? Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Wollen wir dafür beten? Gut, dann machen wir das. Dann überlegst du dir jetzt genau, welche Sache das ist. Wisst ihr, ich glaube daran, dass es gut ist, ganz konkret immer den Herrn zu bitten. Und der Christian bereitet sich mental darauf vor, dass du das dann laut, nachdem wir eine kurze Zeit miteinander gebetet haben, immer so 2, 3, die ihr zusammen sitzt oder zusammen gehört, und diese eine Sache dem Herrn hingehalten habt, auf genau die Art und Weise, wie er das gepredigt hat. Und du bindest das dann bitte noch für uns zusammen.
Jawohl.
Meinst du, das gelingt uns?
Ich denke, dass uns das gelingt.
Das ist wunderbar.
Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der übernatürlich ist. Ich danke dir, Vater, dass du, dass es für dich keine Grenzen gibt. Du, Vater, bist der, der Türen aufmacht, die niemand mehr schließen kann. Du bist der, der Türen schließt, die niemand mehr aufmachen kann. Du bist der, der spricht und es geschieht. Du bist der, mit dem wir die Berge überqueren, die sich vor uns aufbäumen. Dir gehorcht das Leben, dir gehorcht der Tod. Nichts ist dir unmöglich. Und du hast dich in deiner Güte und deiner Gnade, hast du dich uns zugewandt. Und du hast Errettung und Erlösung für uns gebracht. Du hast uns bestimmt zum Miterben deiner Gerechtigkeit, zum Miterben deiner Übernatürlichkeit. Und du hast uns berufen, Licht und auch Salz zu sein in dieser Welt. Nicht mit Rhetorik, nicht mit ausgeklügelten Verkaufsveranstaltungen, sondern du hast uns gesagt, wir sollen Zeugen sein. Wir sollen berichten und sollen zeigen, dass du anders bist, Vater. Und so bete ich, Herr, so bete ich, dass du nicht an uns vorübergehst, sondern dass du uns gnädig bist. Dass du vergibst, wo wir deine Übernatürlichkeit nicht in Betracht ziehen, sondern wo wir uns benehmen wie Pharisäer. Herr, ich will kein Pharisäer mehr sein, sondern ich will sein, wie du sagst, werdet wie die Kinder und nehmt das an im Glauben, nehmt an, was dort geschrieben steht, ungefiltert. Und ich bete, Vater, dass du uns den Mut schenkst, dass du uns den Mut schenkst, in kleinen Dingen vorwärts zu gehen, damit wir deine wunderbare Kraft in unserem Leben aktivieren können, damit wir einen Unterschied machen können, damit wir nicht verkaufen müssen, sondern neidisch machen, Vater, neidisch machen, Herr. Das bete ich, Vater, dass deine Freiheit kommt, Herr, dass du uns deine Einfachheit lehrst. Danke, Jesus.
Herr, und ich bete, dass überall dort, wo Menschen ein Wunder brauchen, dass sie lernen, auf dich zu hören, auf dich zu warten, dass ich lerne, auf dich zu hören, dass wir lernen, dass wir, indem wir hören, dass unser Glaube wächst. Und so rufe ich aus, du bist immer noch ein Gott, der Wunder tut.
Und so bete ich, Herr, dass wir mit diesem Lied heute in den Sonntag hineingehen und in die ganze nächste Woche. Und dass immer, wenn Dinge sich vor uns aufbäumen wollen, dass wir wissen, du kämpfst unsere Kämpfe und du bist stärker als alles. Du überragst alles. Du bist höher wie alles. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich segne euch damit, dass das wirklich in eure Herzen hineinfällt für die vielen kleinen Dinge unseres Alltags. Und dann, wenn wir das lernen, ihn immer zu erheben, über den Angelegenheiten, über den Sorgen, den Krankheiten, den Nöten, was auch immer, dann werden wir dahin kommen, dass die Toten auferstehen, weil das ist, was dein Wort sagt. Und unser Leben wird mehr und mehr übernatürlich. Herr, wir glauben dir. Wir glauben dir. Danke, Heiliger Geist. Du wirst hervorbringen, was der Vater auf dem Herzen hat, auch in uns, deinen Kindern. Wir lieben dich. Und wir danken dir. Seid gesegnet. Bleibt behütet. Die ganze Woche. In Jesu Namen. Amen.